Natürlich sprechen. Dein Podcast rund um Stimme, Sprechen und Personality mit Eva Weißmann. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Natürlich sprechen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. In der heutigen Folge habe ich einen Mann zu Gast, der tatsächlich etwas damit zu tun hat, dass ich Schauspielerin geworden bin. Warum das so ist und welche Gemeinsamkeiten wir noch haben, bespreche ich mit dem wunderbaren Raphael Schneider. Herzlich willkommen in meinem Podcast, lieber Raphael.
Hallo Eva. Ich freue mich so sehr, dass du mich eingeladen hast.
Ja.
Hier als Gast in deinem Podcast. Zum einen, weil uns sehr, sehr viel verbindet. Ja. Da kommen wir später zu. Mhm. Und weil ich deinen Podcast richtig, richtig toll und besonders finde. Weil es gibt ja viele Podcasts und auch viele tolle Podcasts, aber deiner hat so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal, was ich echt großartig finde, weil du dich mit Sprechen, mit der Schauspielerei, mit Stimme beschäftigst und Sprechen und Stimme ja eigentlich jeden betrifft, aber du natürlich dann auch Menschen, die jetzt mit Schauspielerei und mit der besonderen Art zu sprechen, nochmal so einen Einblick hinter die Kulissen gibst.
Mhm.
Das finde ich richtig schön.
Vielen Dank.
Sogar mir als Schauspieler, also ich habe ganz viele Folgen schon gehört und noch ganz, 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 ganz viel gelernt.
Oh.
Das finde ich schön.
Toll.
Und jetzt bin ich dein Gast.
Oh, das freut mich. Vielen Dank. Raphael, ich möchte dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern etwas vorstellen. Also, Raphael Schneider ist Schauspieler und er hat genau wie ich seine Ausbildung an der Stage School of Music, Dance and Drama hier in Hamburg gemacht. Raphael hat zu Beginn seiner Karriere sehr viel Theater gespielt. Ich nenne ein paar Stationen. Du hast am Theater des Westens in Cyrano gespielt unter der Regie von Helmut Baumann. Wow. Dann hast du am Theater Lübeck den Dr. Siedler im Weißen Rössel gespielt. Ich muss das erwähnen, weil ich liebe das Weiße Rössel. Ich habe es so oft in meinem Leben gesehen. Ich finde es ganz toll, dass du das gespielt hast. Und du hast mehrfach Kabarett gespielt in Berlin. Dann wurdest du einem großen Publikum bekannt mit deiner Rolle des Andy Lehmann in der Daily Soap Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Außerdem hast du gedreht für Nicola. Finde ich so toll. Ich liebe Mareile Milovic und habe das so gern gesehen. Also Nicola, Marienhof, St. Angela, unser Charlie, Soko Wismar, um nur einiges zu nennen. Aktuell bist du zu sehen in der Rolle des Matte Meyer in der Serie Spotlight. Habe ich etwas Wichtiges vergessen, Raphael?
Das sind sicherlich schon mal so die, einige Dinge.
Mhm.
Aber ich habe ja noch ein paar mehr Theaterproduktionen gemacht,
ja.
Auch in Hamburg.
Ja, richtig. Darauf werde ich jetzt kommen. Genau.
Genau, ich habe darauf gewartet.
Ja, du hast
mich ja schon
jetzt
vorgewarnt.
Pass auf. Raphael und ich kennen uns von der Stage School und sind uns dann nach vielen Jahren wieder begegnet bei der Premiere der Eiskönigin im Herbst vor 2,5 Jahren. Wir haben uns dann öfter gesehen und gesprochen. Und plötzlich wurde mir bewusst, dass dein Abschlussstück an der Stage School Johnny Johnson war, das Stück, wegen dem ich Schauspielerin geworden bin. Also ich bin dir zu ewigem Dank verpflichtet, Raphael.
Gott, das rührt mich so sehr. Das ist auch das, was du mir erzählt hast,
ja.
Als wir uns bei der Premiere von Die Eiskönigin
ja.
wirklich mal so richtig kennengelernt
ja.
haben. Du warst mir ja irgendwie immer ein Begriff,
ja.
weil ich ja bei deiner wunderbaren Mutter
ja.
Marianne Bernhardt, Sprecherziehung und Schauspielunterricht hatte.
Ja.
Und sie hat natürlich auch mal über ihre Tochter erzählt. Du bist
ja.
auch öfters mal bei Veranstaltungen gewesen. Nun warst du, bist ja ein paar Jahre jünger als ich, damals ein,
ja. Klar, ein Teenie. Ein Teenie war ich.
Und zu der Zeit waren ja, weiß ich nicht, der Altersunterschied fühlte sich riesig an.
Ja, klar.
Da konnte man natürlich nichts miteinander anfangen.
Ja.
Aber du warst immer irgendwie präsent durch deine Mutter.
Ja.
Der ich sehr, sehr, sehr viel zu verdanken habe.
Ja.
Und und wenn du jetzt natürlich sagst, dass Johnny Johnson auch sehr viel Einfluss auf
ja.
deine Karriere gehabt
ja.
hat, dann berührt mich das sehr. Das war natürlich eine Gemeinschaftsleistung, aber es war auch wirklich etwas ganz, ganz Besonderes. Ich glaube, das war das erste Mal, also wir haben Geschichte geschrieben,
ja.
dass eine Abschlussklasse der Stage School ein ganzes Stück aufgeführt hat.
Mhm.
Da war ich nicht so ganz unschuldig dran, weil ich war zu der Zeit schon an den Kammerspielen in Hamburg engagiert, in einem Kinderstück, eine Woche voller Samstage, und war da ganz gut vernetzt und habe dann war sehr gut befreundet mit dem Dramaturg Jan Linders. Mhm. Und der hat dann den Kontakt hergestellt zu Dieter Seidel, der Regie geführt hat, auch ein großartiger Mensch und Schauspiellehrer. Und wir probten an diesem Stück Johnny Johnson und dann kam die Idee, dass man auch wirklich das ganze Stück macht und das auch in einem Theater aufführt. Und so ist das dann was geworden und das war sehr, sehr erfolgreich.
Ja.
Und es war auch eine tolle Inszenierung, weil zum einen war, also wir hatten ja auch nicht viele Mittel, das muss man sagen. Wir haben das auch zum Teil selbst finanziert. Das Bühnenbild war sehr minimalistisch, eigentlich nur bestehend aus so Hockern, weiße Hocker, die dann aber immer umgebaut wurden zu verschiedenen Bühnenbildern. Die Kostüme waren größtenteils historisch. Es ist ja ein Stück, was im Ersten Weltkrieg spielt, ein Antikriegsstück. Und es war auch die Zeit, wo gerade der Jugoslawienkrieg war. Also wo nach langer, langer Zeit wieder ein Krieg in Europa war, der sehr nah war. Und ich weiß, wir waren auch auf Demos und wir haben uns da sehr so mit auseinandergesetzt. Wir waren ja so blutjung und waren trotzdem schon politisch.
Ja.
Und das war schön. Und dieses Stück ist sehr kritisch und berührend.
Ja.
Ich habe den Bösewicht gespielt, den Gegenpart von Johnny Johnson. Dieses Stück ist ja heute leider aktueller denn je.
Ja.
Und was auch sehr berührend war, das muss ich einfach auch noch sagen, mein Vater war ja Künstler, Maler und leider auch als junger Mann noch als Soldat eingezogen und auch auf dem Balkan.
Ach.
Und das hat ihn auch, ich weiß, es war ein richtiges Trauma für ihn und ich habe bei ihm Skizzen entdeckt, die er während des Krieges gemalt hat. Richtig schlimme, schlimme Bilder von toten Soldaten, von Menschen, die Hunger gelitten haben. Als junger 18-jähriger Mann hat er immer sein Skizzenbuch dabei gehabt, so als Chronist dieses Grauens. Und er hat mir erlaubt, diese Zeichnung im Foyer der Kammerspieler auszustellen. Das habe ich damals mit Stefan Barbarino, der war Intendant, zusammen. Und die waren auch ganz gerührt, dass wir das machen. Mein Vater war auch bei der Premiere, das war schon alles sehr, sehr emotional.
Ach, guck mal, so viel, was noch dahinter steckt,
genau.
Das wusste ich gar nicht. Ich weiß nur, dass ich das Stück gesehen habe, ich habe es, glaube ich, mehrfach gesehen. Und das hat mich so berührt, dass ich danach beschlossen habe, ich möchte Schauspielerin werden und Menschen berühren und zum Fühlen bringen. Das war durch das Stück.
Aber wunderbar, wenn wir doch das erreicht haben, oder?
Das habt ihr erreicht. Und ich hatte lange über meinem Bett das Plakat hängen. Es gab so ein schönes Plakat von Paul Sachse bestimmt gezeichnet. Und ich habe dann auch bei Dieter Seidel meinen ersten Schauspielkurs gemacht und bin dann ja auf die Stage School auch gegangen, wegen Dieter Seidel, wegen Johnny Johnson. Und dass du da mitgemacht hast, unglaublich.
Das war so schön in unserem Vorgespräch. Natürlich ist das immer irgendwie präsent, aber jetzt auf einmal ist das nochmal so wahrhaftig
kommt es
geworden.
So zurück,
genau,
ne?
Ich komme so zurück.
Ja.
Du hast mich so ein bisschen in eine Zeitmaschine versetzt.
Ja.
Ich fühle das nochmal und kommt ganz, ganz viele Erinnerungen hoch und schöne Erinnerungen. Natürlich, wie es immer so ist, auch es war auch anstrengend und aufregend und wer bekommt welche Rolle und so. Es war halt auch das erste Mal, dass wir quasi aus unserer Bubble, Schauspielschule, Musicalschule, rausgehen in die Wirklichkeit. Wie sieht es denn aus, wenn man auf einer richtigen Theaterbühne steht? Heute ist es ja das große Glück der SchülerInnen von der Stage School, dass sie ein eigenes Theater haben.
Das
hatten wir ja damals nicht.
Da gab es P1, wo irgendwie kleine Aufführungen waren oder so.
Und das war wirklich, soweit ich mich erinnere, das allererste Mal. Und dann auch noch in so einem geschichtsträchtigen,
altehrwürdigen Theater.
Das war toll.
Das gab es, weiß ich gar nicht, ob die Stage School nochmal in den Kammerspielen war, weiß ich nicht. Das war wirklich toll. Das war wirklich toll. Aber Raphael, wieso warst du überhaupt auf der Stage School? Wie kamst du darauf? Oder wie kamst du an Spielen oder so?
Oh Gott, da muss ich aber ziemlich weit ausholen.
Ja,
wie viel Zeit haben wir denn?
Wir haben Zeit. Ich bin die Chefin des Podcasts. Wir haben Zeit, so viel wir wollen.
Okay, dann fange ich mal ganz, ganz am Anfang an. Ich weiß nicht, das geht wahrscheinlich vielen so, dass vielleicht schon so als Kind oder so der Wunsch reift, dass man diesen Weg einschlagen möchte. Ich habe unheimlich gern so alte Hollywood-Schinken geguckt. Wollte dann Schauspieler werden. Aber
wirklich? Schon ziemlich früh?
Ja,
schon
ich fand das toll, aber ich hatte ja gar keine Idee, was das so bedeutet. Also mich auch gern verkleidet und so. Hatte mir ein eigenes kleines Puppentheater gebastelt und so damit Aufführungen gemacht. Eigentlich so klassisch. So, und dann kam aber die Pubertät und ich war ein kleiner, dicker, pickeliger Junge.
Echt? Kann man sich heute nicht mehr vorstellen.
Ja gut, und dann kam noch hinzu, dass auch bei uns zu Hause ziemlich viel Stress war. Meine Eltern waren in Trennung. Es war ein ziemlicher Rosenkrieg, ziemlich schlimm. Und ich habe dann auch mehrfach die Schule gewechselt. Und irgendwann an meiner Schule stand ein Aushang Statisten gesucht fürs Opernhaus. Da war ich 15, glaube ich. Und dann habe ich mich da einfach gemeldet, bin dahin. Und die haben mich sofort genommen. Und dann stand ich wirklich 2-3 Tage später auf der Bühne, erst beim Schauspiel. Und das war einfach, ich habe gedacht, ja, genau, das ist es. Ich war natürlich wahnsinnig aufgeregt und habe immer mehr gemacht. Da hat natürlich die Schule sehr, sehr drunter gelitten, weil es auch morgens Proben gab. Abends war ich lange unterwegs.
Okay.
Meine Mutter hat das gedeckt und hat das mitgemacht, ein bisschen auch aus schlechtem Gewissen, glaube ich.
Ja.
Und sie hat immer auch brav Entschuldigungen geschrieben. Und ich bin da in eine andere Welt eingetaucht, das muss ich wirklich sagen. Und diese Welt hat mich rückblickend auch geschützt und gerettet. Also ich weiß nicht, was passiert wäre. Das war meine auch wie Art Therapie, weil mein Zuhause brach auseinander und ich habe ein neues Zuhause gefunden. Und, und da war mir klar, okay, das muss es sein. Und da habe ich dann auch die entsprechenden Leute kennengelernt. Ich hatte auch vorher schon mal an der Schule, wenn es mal so Tanz-AGs nannte man das ja früher, ne? Workshops gab, dann habe ich das gemacht und naja, das wurde auch immer sehr belächelt.
Ja.
Ich war nicht so die Sportskanone,
habe
halt lieber das gemacht. Ja, und dann war ich da so in meiner kleinen Welt im Theater und dann habe ich Tanzunterricht erst genommen. Die Funde purzelten.
Ah ja, stimmt. Ja,
so.
Klar.
Und
ja.
Ich war sehr ehrgeizig.
Ja.
Und eigentlich wollte ich Tänzer werden.
Tatsächlich,
ja.
Klassischer Tänzer, Balletttänzer.
Am liebsten, aber ich war zu alt, ne? Mit 15, 16.
Erst anzufangen, stimmt.
Ja, ich hatte vorher so ein bisschen getanzt, aber ich, wahnsinnig, war auch in ein paar Ballettinszenierungen, auch wo es Statisterie gab. War es dabei. Meine erste große Liebe war auch ein Tänzer aus dem Ballettensemble. Also es kam alles so zusammen. Und aber dann war klar, also Tanz, dafür ist es zu spät und dann wäre ich auch nicht gut genug. Und dann lernte ich aber auch erst aus dem Opernchor eine Dame kennen, die Gesangsunterricht gibt. Und dann hatte ich bei einer wunderbaren Frau, auch die, das fiel mir alles jetzt in unserem Vorgespräch erst ein und die habe ich jetzt nochmal gegoogelt. Ich kam erstmal gar nicht mehr auf den Namen. Carol Fitzpatrick, die ist jetzt Professorin in Arizona.
Wow.
Die war damals am Dortmunder Opernhaus Solistin und die hat mich wirklich gefördert, mir Gesangsunterricht gegeben und an mich geglaubt.
Siehst du, das, was man braucht. Ja.
Die konnte auch großartig Klavier spielen. Ich kann leider kein Instrument.
Ja.
Also ein bisschen auch schwierig gewesen, weil ich mich selber nicht gut einstudieren konnte.
Ja.
Ja, und die hat mit mir trainiert bis zum geht nicht mehr. Und ich, natürlich musste ich auch eine kleine Aufwandsentschädigung zahlen, aber das war sehr, sehr moderat für das, was sie war und wer sie war. Und somit wurde meine Gage, die ich als Statist verdient habe, wurde gleich umgesetzt.
Investiert.
In Gesangsstunden und so kam eins zum anderen. Und dann, so und jetzt komme ich zu Stage School, lernte ich auch jemanden am Theater kennen, den ich so gefragt habe, was kann ich denn machen, wie kann ich es denn machen? Sagt er, ja, es gibt in Hamburg eine Musicalschule, mach doch da mal einen Workshop. Und dachte ich, ja, das ist doch eine gute Idee. Dann kann man auch mal merken, ob das überhaupt das Richtige ist.
Ja.
Und dann habe ich, glaube, das war 87, 88, meinen ersten Workshop hier an der Stage School gemacht.
Da war noch Volker Ullmann wahrscheinlich.
Volker Ullmann.
Direktor.
Ja. Ich weiß auch noch, was ich gesungen habe. Wir hatten noch
nicht,
Starlight Express,
oh,
weil
nein!
Das hatte gerade in Bochum Premiere.
Ja, Wahnsinn.
Und es gibt auch noch eine, ich weiß, dass damals aber Kim Moak war.
Ja.
Kim Moak, Volker Ullmann. Und Noel Turner.
Ja.
Das waren die haben diesen Workshop geleitet.
Aha.
Und ich weiß auch noch, dass Kim Moak das damals auf Video aufgenommen hat, meinen Auftritt. Ich habe es nie gesehen. Vielleicht hat sie es ja noch irgendwo, diese alte
wenn sie
Videokassette.
Uns hört, Kim. Ja.
Und dann habe ich diesen Workshop gemacht und da tatsächlich kamen dann auch Kim Moak und Noel Turner auf mich zu. Mhm. Sagten, Mensch, hättest du nicht Lust, bei uns auf die Schule zu kommen?
Ach.
Da bin ich natürlich aus allen Wolken gefallen. Natürlich hatte ich Lust.
Ja.
Dann habe ich weiter echt hart gearbeitet in Dortmund.
Aha.
Unterricht genommen, dann auch ein bisschen, oder nicht ein bisschen, sehr viel Sprechunterricht.
Ach.
Weil ich natürlich auch einen richtig schönen Ruhrpott-Akzent hatte.
Ja, stimmt. Hast du dich richtig vorbereitet dann?
Ja, ja, sehr.
Ja.
Sehr, sehr, sehr. Mhm. Schule litt immer mehr.
Mhm. Mhm.
Dahingehend, dass ich dann auch mein Abi geschmissen habe.
Wirklich?
Ja.
Krass, okay.
Und ich muss wirklich sagen, also gut, nun waren meine Eltern immer noch mit ihrem Scheidungskrieg beschäftigt.
Ja.
Sie wussten sowieso, dass ich einen dicken Kopf habe. Und kam mir das in dem Fall ja, ein bisschen zugute, dass
ja.
ich machen konnte, was ich wollte.
Ja. Mhm. Ja, ja, ja.
Und dann habe ich irgendwann die Aufnahmeprüfung gemacht. Und ach so, und dann ich habe noch einen Workshop gemacht.
Ja.
Und da lernte ich auch, ich habe überall, und das ist auch so das Schöne an unserem Beruf, das wird dir ja wahrscheinlich auch so gehen,
ja.
dass man immer so tolle Leute kennenlernt.
Ja, absolut.
Und dass man ja auch innerhalb so kurzer Zeit, vielleicht durch diese intensive Arbeit miteinander,
ja.
so eng wird.
Ja, das ist besonders in unserem Beruf.
Ne?
Das ist so. Ja.
Und da lernte ich dann auch eine ganz, ganz zauberhafte Kollegin kennen,
ja.
Iris Schumacher.
Ah ja, auch wirklich?
Ich bin ihr immer, wir standen nebeneinander in einer Ensemblenummer und ich bin ihr immer auf die Füße getreten.
Okay. ja.
Und wir haben uns super verstanden und dann sagte sie, ja, es ergab sich so, dass leider eine, sie wohnte in einer WG in Barmbek,
aha.
eine ihrer Mitbewohnerinnen die Zwischenprüfung nicht bestanden hat und aha. dann ausziehen musste. Und dann sagte sie zu mir, ja, und wenn du die Aufnahmeprüfung bestehst, dann bei uns ist ein Zimmer frei, dann kannst du ja bei uns einziehen. Und
aha.
so ergab sich das alles.
Ja.
Ich habe die Aufnahmeprüfung gemacht, ich habe sie bestanden
ja.
und bin dann im Winter 89, 90 nach Hamburg gekommen
mhm.
und dann auch in die WG,
mit
in
Iris?
Die Künstler-WG
Echt?
Zu Iris
das
und noch
ich
einer.
Nicht. Toll.
Hm, genau. Und so bin ich in Hamburg gelandet.
Und war es dann auf der Stage School so, wie du es dir erträumt hast oder war es ganz anders?
Nein, es war wirklich noch fast schöner, als ich mhm. es mir erträumt habe. Also das erste Jahr kann ich auch so rückblickend sagen, weil das schönste Jahr meines Lebens.
Wirklich?
Ja, es gab dann leider eine Sache, die so ein bisschen da reingegrätscht ist.
Mhm.
Aber die ersten, also es war danach auch noch toll,
mhm.
aber die erste Zeit war einfach großartig.
Mhm.
Also, weil es war auch nochmal, ja, eine ganz besondere Welt. Ich war weg von zu Hause,
mhm.
konnte meinen Traum leben.
Mhm.
Ich war in Hamburg,
ja,
nun komme ich nicht vom Dorf, aber für mich war trotzdem Hamburg erstmal die große, weite Welt.
Ja, ja.
Und konnte sich selbst verwirklichen.
Ja.
Und auch da hatte ich dann ja, meinen ersten richtig, richtig festen Freund.
Mhm.
So, auch ja. das war ein Thema natürlich.
Ja, klar.
Ich habe mich dann auch, weil ich dann wusste, auch wo es bei mir lang geht,
mhm.
Dass ich mich doch eher für Jungs interessiere,
mhm,
habe ich mich dann auch meiner Familie gegenüber geoutet.
In der Zeit auch?
In der Zeit,
ja,
ja, ja genau.
Mhm.
In der Zeit, als ich dann einen Freund hatte,
mhm,
habe ich das dann, weil ich dachte, naja, ich weiß ja auch nicht, wie sie reagieren. Ich war dann weit weg,
mhm,
und ich war schon sehr selbstbewusst zu der Zeit.
Mhm.
Und das ist echt toll. Und ich weiß nicht,
ja,
wie dir das so ging. Also nachdem ich erst so ein ganz unsicherer Teenager war, aber durch die Arbeit an diesem Beruf,
mhm,
wurde ich sehr selbstbewusst.
Mhm.
So, und das lag sicherlich auch an dem Alter und an dem Ehrgeiz.
Stimmt, ja.
Und das geht dann leider manchmal auch wieder verloren.
Ja.
Weil man ja auch im Laufe seiner Zeit, seines Lebens sehr oft auch in diesem Beruf beurteilt wird.
So ist das.
Kritisiert wird,
ja,
verurteilt wird.
Ja.
Das ist leider part of the job.
Ja.
Aber
ja,
ich glaube, es wäre besser, öfters mal ein gutes Feedback zu geben, als immer so viel kritisiert zu werden.
So ist das. Ich empfinde das auch so. Ich habe gerade eine Folge jetzt mit Elena Zwirbulis darüber gesprochen, auch über den Druck, dem wir ausgesetzt sind in unserem Job, der, glaube ich, stärker ist als in anderen Berufen, weil ja auch jede Kritik ist ja immer die eigene Person. Es lässt sich ja nicht trennen bei uns. Es ist ja nicht ein irgendwie, was wir rechnen als Mathematiker, was vor uns auf dem Tisch liegt, sondern es ist ja wir.
Genau, und jeder
Gefühlen
Tag
und
ist
allem.
Ja auch anders.
Ja.
Ich habe jetzt was in wirklich, es hat mich auch sehr gerührt, ein sehr, sehr guter Freund, eigentlich einer meiner besten Freunde, der hat jetzt in Dortmund eine Ausbildung zum Trauerredner gemacht.
Mhm.
Er kommt aus dem sozialen Bereich, mhm. aber nicht aus dem darstellerischen Bereich. Mhm. Und da geht es natürlich auch viel um Stimme, um Sprechen und Präsenz. Wir haben uns sehr, sehr oft ausgetauscht mhm. in dieser Zeit. Sie hatten in diesem Seminar auch eine Schauspielerin an der Seite,
mhm.
weil es ist eine Bühne.
Klar, natürlich.
Und dann gab es natürlich im Zuge dieser Ausbildung und auch Prüfungen mussten mehrere Reden gehalten werden. Mhm. Und dann habe ich ihn natürlich gefragt, wie war es denn? Und sagt, ja, es war gut. Bis auf einmal, es war einfach nicht so gut.
Mhm.
Und dann hat er aber gesagt, es war das Beste, was ich an dem Tag hätte abliefern können. Und dann
ja.
habe ich ihm auch gesagt, ja, es ist nicht jeder Tag gleich.
Ja.
Wir fühlen uns nicht jeden Tag gleich.
Ja.
Es gibt äußere Umstände. Man kriegt dir vielleicht gerade einen doofen Anruf.
Ja.
Oder es wurde einem das Herz gebrochen.
Ja.
Oder man ist gesundheitlich angeschlagen. Und trotzdem muss man immer machen.
Ja.
Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe selten, natürlich ist mir das auch passiert, dass ich einmal wirklich nicht spielen konnte, weil ich hohes Fieber hatte
ja.
oder so. Aber wir versuchen es doch, solange es
ja,
eben...
Ja, solange es geht, mit Schmerzmitteln.
Mit Schmerzmitteln.
So ist das. Und man hat auch nicht immer eine Zweitbesetzung. Also je nachdem, in was für einem Theater man ist. Ich hatte nie Zweitbesetzung und entweder ich habe gespielt oder die Vorstellung fiel aus. So.
Ja, und deswegen ja. ist es dann so schwierig, um nochmal darauf zurückzukommen, wenn man so beurteilt
ja.
wird. Weil derjenige, der dich beurteilt, weiß ja auch nie, in was für einer Verfassung du bist. Dann könnte man wieder sagen, ja, das ist irgendwie so, ne?
Ja.
Aber ja, mein Credo, da vielleicht doch ein bisschen, manchmal vielleicht ein bisschen netter miteinander umzugehen.
Ja.
Auch wenn man hart sein muss oder streng
ja.
oder so, weil es ist Teil des Berufs.
Ja.
Ne? Und da komme ich jetzt nochmal auf deine Mutter.
Ah, ja, ja.
Also die ich dann relativ, ich glaube im zweiten Jahr hatte ich sie als mhm. Sprechlehrerin. Zum einen hat sie sehr, sehr hart mit mir daran gearbeitet, mhm. meinen Ruhrpott-Akzent loszuwerden, weil ich, das verfalle ich immer noch so ein bisschen rein, so nach den Vokalen, wenn ein R ist.
Ah
so,
ja,
Kirche, Pfirsich.
Ja. Stimmt, das ist Ruhrpott,
so,
ja.
Ja, das ist Ruhrpott. Ne?
Yes, yes.
So, und also da hat mir deine Mutter sehr, sehr geholfen. Und dann hatte ich meine erste Premiere in einem Stück, das war so ein Zelttheater,
mhm.
Auf der Wiese gegenüber vom Dammtorbahnhof.
Mhm.
Da haben wir den kleinen Prinzen, der kleine Prinz,
oh,
aufgeführt. Da habe ich den Säufer und den Geschäftsmann gespielt.
Mhm.
Und ich war so aufgeregt.
Mhm.
Meine Mutter und meine Schwester kamen auch zur Premiere. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich habe keine Stimme mehr, ich habe keine Mitte mehr.
Mhm.
Und das kannte ich eigentlich gar nicht. Und deine Mutter hat mir so geholfen mit Atemübungen.
Mhm.
Und ich bin ja ein bisschen so ein ungeduldiger Widder.
Ja.
Und ich habe das gar nicht verstanden, wie so Atemübungen,
ja.
also was das doch macht und wie wichtig das
ja.
ist und wie wichtig Atem auch
ja,
ist.
Natürlich.
Und da hat mir deine Mutter
ach,
so,
toll.
So...
Kam sie dann dahin? Kam sie zu meiner Mutter
sie hat
sich
bestimmt angeguckt,
ah,
aber
ja.
ich kann mich noch genau daran erinnern, wie wir in einem der Unterrichtsräume,
mhm.
wie sie auch immer ihre Hände so um meinen
ja.
Bauch gelegt hat.
ja, das hat sie gemacht.
Ich habe dann auch immer gedacht, ich krieg Muskel aufs Klo. Und so. Also, es ist so.
ja, ja, sie
doch,
hat
doch,
richtig hands-on und richtig
genau,
mit einem
genau,
gearbeitet.
Das war ja auch alles immer sehr, sehr
ja.
körperlich
ja,
und das
ja.
war auch schön.
Ja, ja,
ja. Doch,
ach,
das
toll.
Sind so Momente, da kann ich mich unheimlich dran erinnern.
Ja, das ist schön zu hören. Ja, sie hat sehr Menschen begleitet und letztendlich war sie, was damals noch nicht so einen Namen hatte, sie war wie ein Mentalcoach für Leute auch.
Ja, total.
Ne?
Das gehört ja irgendwie auch zusammen.
Ja, Leute ja. richtig begleitet. Ich habe gerade überlegt, als du erzählt hast über diese Härte mit dem Feedback, ob das auch in der Musical-Welt noch stärker ist, weil das so von Amerika geprägt ist. Kann das sein oder nicht?
Ich weiß es nicht. Ich habe mit Amerika nicht so Erfahrung, aber
ja.
es kann natürlich sein. Es ist ja auch, also es ist, finde ich, auch immer so ein bisschen die Balance zu finden zwischen Disziplin,
ja,
die
was
nötig
muss,
ist,
natürlich.
Genau, und aber auch ein bisschen und Empathie.
Ja,
so.
Und Freiheit auch, weil eigentlich erst in der Freiheit kann man sich entwickeln oder in dem Angenommensein, eigentlich in dem positiven Feedback ist meine Erfahrung. Kannst du erst dich mehr trauen, als wenn du dich immer ängstlich fühlen musst.
Ich habe zum Beispiel damals für die Aufnahmeprüfung an der Stage School, ich war 19 Jahre alt,
mhm.
habe ich gesungen I am what I am.
Mega, mega.
Voller Selbstbewusstsein, ja. Wo ich mir das heute peinlich ist, dass ich mich da hinstelle als 19-Jähriger, aber gerade auch so wissend, ja, ich bin, was ich bin.
Ja.
Und auch meine Gesangslehrerin in Dortmund, Carol Fitzpatrick, die hat das unterstützt.
Mhm.
Die hat nicht gesagt, nee, wenn das passt ja überhaupt nicht. Das,
ja.
Und ich weiß noch damals, Michael Dixon war auch Gesangslehrer, er grinste, aber er grinste nicht herablassen, sondern eigentlich unterstützend.
Ja.
Er hat sich gefreut und ich wurde unterstützt. Hingegen gab es auch eine Begegnung in Dortmund, habe ich geprobt mit meiner Gesangslehrerin und dann sprach mich ein Korrepetitor an. Und sagt, was hast du da gerade gesungen? Ich so, ja, ganz stolz.
Mhm.
Ich mache demnächst die Aufnahmeprüfung in Hamburg. Und da hat er zu mir gesagt, ach herrje, da würde ich aber noch ein bisschen proben.
Wirklich?
Und da kriegte ich schon gleich so mit, was es auch sein kann.
Ja.
Allerdings habe ich mich zu der Zeit davon nicht irgendwie
beirren lassen. So.
Genau.
Ja, man hat unterschiedliche Phasen im Leben, wo solche Sätze unterschiedlich stark auf einen wirken, oder?
Und ich habe es ja dann auch bestanden, aber trotzdem kann so etwas einen ja auch aus der Bahn werfen.
Total.
Und deswegen muss man sich da schon überlegen, was man sagt.
Ja, ne? Absolut.
Und ich meine, wie ist es in deiner Erfahrung ja als Coach, als Lehrerin?
Ja.
Ne, man soll ja Menschen was an die Hand geben, damit sie sich verbessern, aber...
Ja, ich probiere sehr, sehr zu ermutigen, ganz, ganz doll, auch durch meine eigenen Erfahrungen, wo ich nicht ermutigt wurde, weiß ich, wie wichtig das ist. Und trotzdem bin ich sehr genau und perfektionistisch. Aber ich glaube, es geht halt gleichzeitig, ist meine Erfahrung, dass ich immer wieder sage, es muss so gesprochen werden und mache mir das oh lang vor und nicht vor oder so. Aber trotzdem mit einem positiven Vibe oder mit einem Ermutigen. Ja, ich habe mich jetzt gerade erinnert, als du erzählt hast, was du gesungen hast bei der Aufnahmeprüfung. Ich habe ja vorgespielt den Cyrano de Bergerac, den Mann. Den Monolog, warum betrachten Sie denn meine Nase, habe ich gemacht. Fand ich ganz
Wie bist
toll.
Du darauf gekommen?
Das weiß ich nicht mehr. Ich fand den Film so toll mit Gérard Depardieu. Und ich wollte ja immer irgendwie anders sein und sagen, ich bin Künstlerin. Ich hatte auch Phasen, wo ich immer schwarzen Lippenstift hatte, zum Beispiel. Und dann wurde mir aber von, ich weiß nicht wem, ich will auch keine Namen nennen, von einer der Tanzlehrerinnen gesagt, ich dürfe das nicht machen. Ich müsse schön geschminkte Lippen haben im P1, weil ich jederzeit entdeckt werden könnte. Sie haben gesagt, da kommen dann Caster oder Besetzer, die von oben runter gucken. Wir hatten so einen Tanzsaal, wo eine große Balustrade war oben.
Ja, ja, genau, das war auch immer, das war...
Ja, und es war so eine Einstellung, man müsste sich hübsch zeigen, dass man besetzt werden kann. Und ich wollte halt so anti und cool, schwarze Lippen, schwarze Nägel. Und das war so ein bisschen ein Konflikt da. Des Künstlerseins, ne? Mir war ganz wichtig, dass ich Künstlerin bin und dass ich anders bin. Und da war die Musical-Welt halt doch ein bisschen
sagen,
so mainstreamig.
Genau.
Ne? Da wäre ich auf einer Schauspielschule vielleicht mehr richtig gewesen. Aber egal, also das war halt so.
Ich habe übrigens dann nie leider bis... heute diese Rolle nie gespielt in La Cage Folle, aber vielleicht kann das ja noch kommen. Jetzt bin ich ja in dem Alter.
Guck,
ne?
Das ist, was ich dich fragen wollte. Ganz am Schluss, dann frage ich es jetzt, was du gerne noch spielen möchtest in deinem Leben. Das wäre das. Wie heißt die Rolle?
Ist Albin Zazar.
Ja, ja, genau.
La Cage Folle, genau.
Oh, das wäre toll.
Genau, tatsächlich würde ich das schon
gerne spielen.
Gerne machen.
Siehst du?
Genau.
Da, guck, wer weiß, was passiert. Also, wir haben über die Stage School gesprochen. Nach der Stage School hast du Theater gespielt. Du hast eben schon was erzählt, was du gespielt hast.
Also,
den kleinen
genau, ich hatte
Prinzen,
ja gerade
während
kurz,
der Schule.
Ich muss noch mal, darf ich noch mal ganz kurz zurück? Also,
alles.
Ich hatte leider dann im zweiten oder dritten Semester hatte ich einen Tanzunfall.
Mhm.
Also kam ich wieder, dieses Thema Tanz hat mich echt beschäftigt.
Ja.
Da ist ziemlich viel kaputt gegangen in meinem Knie und ich musste ziemlich viele Operationen über mich ergehen lassen. Alles parallel zu der Ausbildung. Und da war dann sowieso klar, also mit Tanzen, das wird nichts mehr.
Mhm.
Also natürlich Bewegung,
aber
und da habe ich natürlich noch mehr mein Augenmerk auf die Schauspielerei und Gesangsunterricht und so weiter gesetzt. Ich habe auch ein Semester wiederholt.
Mhm.
Und aber ich hatte da auch große, große Unterstützung von meinen Dozenten und Dozentinnen. Und dann kam auch relativ parallel der Ausbildung, habe ich dann auch schon ein paar Vorsprechen und Vorsingen gemacht. Und dann kam halt dieses Kinderstück Eine Woche voller Samstage.
Schön, ja.
An den Hamburger Kammerspielen. Und das war eine so, so tolle Inszenierung.
Mhm.
Also fantastisch. Das war auch anstrengend, Kindertheater. Ja, morgens ganz, ganz früh.
Ja.
Danach dann noch in die Schule und so. Also, aber es war toll. Dann habe ich auch, das war auch schon während der Ausbildung, das Weiße Rössel in Lübeck.
Ja.
Das war aber eine Koproduktion mit dem Theater, mit einer freien Theatergruppe.
Mhm.
Und zwar eine Rockversion.
Oh.
Also okay. Dr. Siedler hat nicht gesungen, mein Liebeslied muss ein Walzer sein, sondern mein Liebeslied muss ein Hardrock sein.
Ach.
Und es war echt ein Happening und es war sehr spektakulär.
Ja.
Nur hatten sich während der Endproben jemand von den Rechteinhabern, von den Benatzky-Erben,
ja,
sich das angeguckt und die waren so entsetzt über die Inszenierung, also
ja,
dass sie uns die Rechte entzogen haben und die Aufführung verbieten wollten.
Okay.
Also am Opernhaus in Lübeck.
Ja, und dann?
Ja, dann gab es da ein riesiges Hin und Her. Sie haben es dann doch gestattet, aber nur ohne Werbung und halt nur 6 Vorstellungen.
Mhm.
Das hat sich natürlich wie ein Lauffeuer verbreitet.
Na klar,
dadurch wurde
aber
es
immer voll.
Es war so voll,
ja,
ich glaube, das wäre heute gar nicht mehr erlaubt. Die Leute haben gestanden.
Ja.
Also
toll.
Das war irre, war das. Ich weiß noch, dass meine Mutter dann auch gekommen ist. Und als ich die Karte abgeholt hat, hat die Dame an der Kasse noch gesagt zu ihr, also es ist jetzt nicht so die klassische Inszenierung. Also, wir wollen sie vorwarnen.
Okay.
Dann meinte sie, ja, ich weiß,
ja,
mein Sohn spielt damit.
Ja.
Also es gab richtig harte Sexszenen auf der Bühne. Und
im Weißen Rössel, krass.
Ja, ja.
Ja.
Ja, ja, das war das Weiße Rössel in Lübeck, ein wunderschönes Theater.
Ja, ich habe da auch schon gespielt.
Ach,
ich habe da gespielt, den Zauberer von Oz.
Ach toll.
Ja, und ja.
Und dann habe ich Blutsbrüder gespielt in Stralsund.
Mhm.
Da hatte ich nur eine kleine Rolle und war im Ensemble.
Mhm.
Ja, und dann, ach so, und dann im alten Schauspielhaus in Hamburg. Das erste richtige Schauspielstück.
Mhm.
Sehr, sehr trauriges Stück auch.
In Stuttgart.
In Stuttgart.
Ja, ja, genau.
Altes,
ja,
Schauspielhaus,
ja, Stuttgart.
Stuttgart,
genau, ja, ja.
Aha. Und das war vermittelt über den wunderbaren Dr. Antlitz.
Ah, mit dem habe ich ganz viel auch gearbeitet. Ganz,
ja,
viel Schauspiel.
Also das war auch wirklich so mit meinem Mentor.
Siehst du? Ach guck, da haben wir eine starke Gemeinsamkeit.
Der hat mich gefördert und hatte da mich wirklich ermutigt, da vorzusprechen.
Mhm.
Und da hatte ich dann auch eine kleine Rolle. Ja, und dann ging es nach Berlin zurück. Und mein großer Traum war wirklich mal ans Theater des Westens.
Das glaube ich dir. Oh, da habe ich so viel gesehen, Raphael. Das ist ein so tolles
Theater.
Es
war ja auch zu, es ist ja immer noch, aber gerade zu der Zeit,
ja,
das führende Musical-Theater, ja, unter Helmut Baumann.
Ja.
Und da habe ich vorgesungen für Anything Goes,
mhm,
aber da musste sehr viel getanzt werden,
mhm,
und das konnte ich ja nicht.
Stimmt, ja.
Und aber das war auch ganz, da war Helmut Baumann ganz zauberhaft, na, was mache ich denn mit dir und ich würde dich so gerne. Und dann kam Cyrano,
mhm,
und dann hat er mich für Cyrano genommen. Da habe ich einen der Musketiere gespielt, mhm, hatte auch ein bisschen Text,
mhm,
und musste auch diese ganz, ganz schweren Fechtszenen nicht machen.
Ah ja, ja.
Und ja, dann bin ich in Berlin gelandet.
Sag mal, wie war die Arbeit mit Helmut Baumann? Nicht jeder wird wissen, wer das ist, aber das war ein Regisseur in den 90ern, vielleicht auch länger.
Länger, ich weiß
länger
nicht, wann er das übernommen hat.
War der Intendant sogar?
Der war Intendant. Am Ende war er Intendant, er ist künstlerischer Leiter.
Ja.
Da gehörte das noch, glaube ich, sogar zur Deutschen Oper, das gehörte zusammen.
Ja.
Und wurde dann so ein bisschen abgekoppelt als eigenständiges Musicaltheater.
Mhm. Und
sehr,
hat ganz
sehr lange
viel inszeniert.
Hatte
ganz
auch,
viel.
Es gab damals auch ein eigenes Musical-Ensemble.
Ja.
So.
Ja,
wir,
ja,
haben die tollsten Stücke gemacht. Klassische Stücke, viele Neuinszenierungen auch, Uraufführungen.
Ich habe viel da gesehen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr was, aber ich habe viel da gesehen damals.
Und
ja,
selber als Darsteller ist er ja wieder bekannt geworden durch La Cage aux Folles,
ja,
wo er eingesprungen ist.
Ja, ah.
Das habe ich mal in der Talkshow gehört. Das war gar nicht so geplant. Sein,
okay,
Hauptdarsteller, der die Rolle spielen sollte,
ja,
ist krank geworden. Er musste kurzfristig einspringen.
Ah, ja.
Und das war wohl auch nicht so, wo er sagte, er hat ja große Skrupel, das zu machen.
Ja.
Ist ins kalte Wasser gesprungen. Er hat natürlich auch als Schauspieler vorher gearbeitet, aber,
ja,
lange nicht mehr.
Ja.
Kommt auch vom Tanz ursprünglich, war Tänzer.
Ah, ja. Mhm.
Ja, und die Arbeit, es war intensiv,
mhm,
sehr, sehr intensiv,
mhm,
sehr lang.
Mhm.
Wir haben 2 Monate geprobt, das war eine Uraufführung.
Ja.
Mhm. Es war eine düstere Inszenierung, die dänische Version. Es gab zu der Zeit zwei Musicals, Cyrano de Bergerac, eine holländische und eine dänische. Aha. Wir hatten wirklich so Originalkostüme, die also nach originalem Vorbild, ohne Klettverschlüsse, ohne Druckknöpfe, also nur mit Schnüren.
Okay.
Das war natürlich total kompliziert bei schnellen Umzügen.
Ja, klar. Wir
hatten Echthaarperücken. Und sahen wirklich wild aus. Also es war sehr authentisch inszeniert. Also vom Bühnenbild war relativ spartanisch, aber die Kostüme und Perücken, das hätte so ein Historienfilm sein
können. Ach toll.
Naja, das war sehr, sehr toll.
Toll.
Sehr intensiv.
Und dadurch bist du in Berlin gelandet.
Dann bin ich in Berlin gelandet.
Ja.
Ich wollte dann doch irgendwie, Berlin war so derzeit, ist ja immer noch eine aufregende Stadt, aber da war ja alles so im Umbruch und Aufbruch.
Total.
Und ich wollte dabei sein. Und ich wollte ans Theater des Westens. Und als das dann geklappt hat, habe ich gedacht, gut, dann ziehst du da jetzt auch hin. Und dann bin ich in Berlin gelandet. Das war eine sehr, sehr schwere Zeit, muss ich sagen.
Okay.
Also anders als in Hamburg, wo ich so damals dachte, Hamburg hat mich so mit offenen Armen empfangen, war es in Berlin gar nicht.
Ja.
Ich kannte so gut wie niemanden in Berlin. Dann der erste Winter in Berlin.
Oh ja, anders als in Hamburg noch.
Damals, ja, sowas hatte ich noch nicht erlebt. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich freiwillig lange Unterhosen angezogen habe.
Weil es so kalt war,
weil es gar nicht anders ging. Auch damals war es eine Zeit, wo die Wohnsituation sehr, sehr schwierig war. Hatte ein Zimmer, was sehr so weit draußen war. Also es war, eigentlich dachte ich so, das war keine gute
Idee.
Nein.
Und hast du überlegt, wieder wegzugehen? Wärst du gegangen?
Ich hätte fast dann natürlich auch am Theater des Westens war ich schon im Gespräch für die nächste Inszenierung.
Ja.
Da tatsächlich Lacage voll, aber nur im Chor.
Ja klar, gut, du warst ja so jung.
Und Tänzer war ich nicht.
Stimmt, ja.
Also da gibt es ja nicht so viele Rollen.
Ja.
Hätte ich dann so im Chor singen können, das war aber okay. Ja, und dann kam das Fernsehen.
Dann kam das Fernsehen, was dich von einem Tag auf den anderen bekannt gemacht
hat.
Ja,
und das kam, also es gibt ja keine Zufälle, daran glaube ich schon.
Ja.
Ich hatte einfach, es gab ja, Gott, man kommt sich so alt vor, es gab ja kein Internet, gar nichts. Und es gab noch die gelben Seiten.
Ah ja.
Und dann habe ich in den gelben Seiten geguckt. Ich hatte mal Fotos gemacht, so ganz schöne Künstlerfotos.
Ja.
Fühlte mich auch ganz schön und
ja,
so.
Ja, klar.
So schwarz, waren noch so riesige Schwarz-Weiß-Fotos.
Ja, die man auch ausgedruckt bekam.
Ja, genau.
Natürlich.
Und die hatte ich gemacht mit einem befreundeten Fotografen, der hat mir die umsonst gemacht. Und dann dachte ich, ja, die schickst du jetzt mal zu irgendwelchen Agenturen.
Per Post, ja.
Mit einem handgeschriebenen Lebenslauf.
Wahnsinn.
Was stand da drauf?
Ja.
Ausbildung, Stage School in Hamburg und meine 4-5 Theaterengagements.
Ja.
Mehr hatte ich ja auch noch nicht gemacht. Ich meine, das war für die Zeit schon viel.
Ja, klar. Für die Kürze der Zeit nach der Ausbildung,
genau. Aber
du gedreht hattest du auch noch
nicht.
Nein,
ich hatte mal während meiner Zeit an der Stage School, gab es ein Casting oder ein Vorsprechen für Schulungsfilme der Bundeswehr.
Okay.
Und da hatte ich eine Hauptrolle bekommen,
okay.
Obwohl ich überhaupt nie bei der Bundeswehr war. Und das war eine gute Erfahrung. Es war richtig gut bezahlt damals.
Ja.
Und ein bisschen habe ich auch mit mir gehadert, ob ich das machen soll, weil ich habe verweigert. Also, aber irgendwie dachte ich, na gut, das gehört zu unserem Land dazu. Und das ist... Und das hat auch sehr viel Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen.
Und hattest du das als Material, um dich zu bewerben? Nein, kein Video oder so.
Doch, ich habe sogar noch ein Video davon.
Ja, aber nichts zum so.
Und dann kam irgendwann tatsächlich ein Anruf von einer Castingagentur. Ich möge mich da und da doch bitte mal melden.
Okay.
Und dann bin ich da hingefahren. Ich habe mir überhaupt nichts versprochen davon.
Ja.
Ich wäre eigentlich auch auf dem Weg nach Hamburg gewesen,
mal
einen Freund zu besuchen und hatte verschlafen.
Ach.
Und hab den dann angerufen und gesagt, du, ich komme ein bisschen später. Ich bin dann aber gar nicht mehr nach Hamburg gefahren, weil am nächsten Tag habe ich schon vor der Kamera gestanden.
What?
Die haben so dringend jemanden gesucht und ich habe den Bruder eines der Hauptdarsteller gespielt.
Ja.
Und sah dem irgendwie ähnlich.
Okay.
Und weiß nicht, hat denen mein Spiel auch gefallen.
Ja.
Und dann habe ich sofort gedreht.
Wahnsinn.
Und das sollten eigentlich 3 Monate sein.
Ja.
Aus diesen 3 Monaten sind da fast 6 Jahre geworden.
Wahnsinn.
Und das hat natürlich mein Leben komplett verändert.
Aber wir haben noch gar nicht gesagt, welche Produktion das war.
Ach so, das war gut. Ach so, gute Zeiten, schlechte Zeiten.
Das war bei gute Zeiten, schlechte Zeiten.
Genau, das war gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ja. Dazu muss man natürlich auch sagen, zu der Zeit, das war ja die allererste Soap.
Ja,
hatte es auch noch nicht so einen guten Ruf.
Ja.
Ich erinnere mich, als ich dann da hatte ich schon ein bisschen gedreht, war aber auch noch nicht on air, traf dann einen Kollegen am Flughafen. Mhm. Und habe das ganz stolz erzählt.
Ja.
Ich war auch wirklich stolz.
Ja, klar.
Einfach, weil ich mir war ja noch gar nicht bewusst, was daraus entsteht.
Ja.
Aber ich war so stolz, weil ich auch Arbeit hatte.
Ja, klar.
Und beim Fernsehen.
Natürlich, so. Natürlich, klar.
Und dann sagte der zu mir auch wieder, jetzt kommt auch wieder was Negatives.
Ja.
Naja, dann pass mal auf, dass du dir deine Karriere nicht kaputt machst.
Oh.
Und da habe ich aber ziemlich clever reagiert.
Ja.
Da habe ich gesagt, ja, was denn für eine Karriere?
Super.
Ich habe doch noch gar keine gehabt.
Ja. Super.
So.
Ja.
Und ich weiß nicht, das fand ich auch so.
Das ist schade, ne? Ne?
Schade.
Ist das typisch deutsch? Weiß ich nicht.
Ich weiß es nicht. Ich glaube, da kann man auch nur bei sich sich immer in die eigene Nase packen. Kann man sich wirklich mit anderen immer freuen? So.
Ja, richtig.
Ne?
Richtig, das ist doch toll. Und besonders, wenn du es so begeistert erzählst, mit welchem Recht sagt er dann was
Negatives? Ich habe ihm ja auch nichts weggenommen.
Nee, auch nicht. Er hat sich ja da nicht beworben
und
Rolle gewollt. Ja, das ist schade. Schade als Reaktion. Ja.
Das hatte dann aber zur Konsequenz, dass ich dann kein Theater mehr gespielt habe. Und auch ich hatte das Gefühl, so toll das ja war, und es ist wirklich eine der einschneidendsten und wichtigsten, wie sagt man, Wendung in meinem Leben, denke ich mir manchmal, klar, man darf ja nicht rückwärts denken, aber ich denke mir, wenn das nicht passiert wäre, wie wäre es am Theater mit mir
natürlich,
weitergegangen?
Natürlich, welche Rollen hättest du
gespielt? Genau, weil ich hätte ja weitergemacht. Ich habe ja natürlich auch viele, viele Vorsingen, Auditions gemacht.
Ja.
Viel Ablehnung, das gehört ja auch in unserem Job dazu. Das ist ja auch das, was Menschen nicht sehen, die mit unserem Beruf nichts zu tun haben. Wie viel Ablehnung man erfährt, bis man
einen Job
bekommt.
Ja, natürlich, natürlich. Man sieht immer nur den Erfolg oder die Jobs, aber was dazwischen ist.
Das gehört auch dazu.
Ja, richtig.
Aber auch das ist manchmal gut auszuhalten und manchmal
nicht.
Nicht
so gut, aber trotzdem, wie man innerlich gerade drauf ist.
Erinnere mich eigentlich, Jede Absage ist ein Stich ins Herz.
So ist das, Raphael.
Jede.
So ist das, Raphael. Ich weiß das, ja. Das.
Und es ist mir bis heute noch nicht gelungen, das irgendwie zu konditionieren oder das irgendwie nicht mehr zu haben. Das ist immer noch so. In dem Moment, wo ich, ich habe ja lange kein Theater mehr gespielt und schon gar nicht mehr mich vorsprechen, Auditions ausgesetzt. Aber sind jetzt Castings, jetzt leider seit Corona diese E-Castings.
Stimmt,
ne? So, und trotzdem, jede Absage tut mir weh.
Ja.
Und in dem Moment, wo ich ein Casting aufnehme oder ein Vorsprechen hatte, mich darauf vorbereitet habe, bin ich gedanklich schon in der Rolle und habe sie.
Ja.
Und dann mache ich vielleicht auch immer den dritten Schritt vom ersten und male mir das aus, wie das ist, und bin dann schon auf dieser Bühne oder an diesem Set.
Ja.
Und das bricht dann alles zusammen mit dieser Absage. Und da frage ich mich immer, das kriegt man ja gerade in Amerika, wo dann ja die Kolleginnen 20, 30 Auditions in der Woche machen, wie man das aushält.
Wie das geht, ne?
Wie das geht. Also,
ob das alles Mindset ist. Aber ich kenne das auch, dass egal welche Castings ich gemacht habe, ich habe mir das auch immer vorgestellt. Man hat ja dann auch die konkrete Anfrage und den Drehtag und den Ort, und dann überlegt man, wie organisiert man das und wie geht es, und dann wird es nichts. Ja.
Und deswegen nochmal auf, ist es doch so wichtig, dass man nett miteinander umgeht, auch in der Branche. Und ich erlebe, ich habe auch vorher überlegt, sollst du was Kritisches sagen oder so, weil auch da muss man immer, finde ich, ein bisschen aufpassen.
Ja.
Aber oft kriegt man noch nicht mal eine Absage.
Oh,
oder ein Feedback. Und das ist dann noch schlimmer.
Noch schlimmer, natürlich. Weil man immer an sich selber zweifelt.
Und doch gerade in der heutigen Zeit, wo ja vermeintlich Kommunikation immer leichter wird, habe ich das Gefühl, damit umzugehen, wird immer schwerer.
Ja.
Also die Leute, wie sie dann das handhaben.
ob man nur einen Daumen hoch schickt per WhatsApp
oder, ja, oder man, also dazu, man kann oder doch gerade per E-Mail dann irgendwie so copy-paste irgendwie, und wenn man nur die Anrede verändert, dass man einfach, ich finde, dass man Bescheid weiß. Und wenn man weiß, woran man ist, auch wenn es weh tut, ist es immer besser als diese Unwissenheit.
Ja, auf jeden Fall. Hat auch was mit Respekt zu tun, einfach. Ne? Jemand hat sich vorbereitet und das alles gemacht, und dass man wenigstens absagt.
Ja.
Oder ein Feedback gibt sogar. Und oft liegt es ja nicht an einem selber, sondern den Konstellationen und so. Ja.
Und so bin ich dann beim Fernsehen gelandet.
So bist du beim Fernsehen gelandet.
Und aber ich habe dann tatsächlich, also so ganz losgelassen hat es mich nicht eine Zeit lang. Und ich habe auch weiterhin Gesangsunterricht genommen. Mhm. Weil mein wunderbarer Lehrer Michael Dixon, der ist dann nach Berlin gewechselt an die UdK, da Professor geworden, und hatte ich manchmal noch bei ihm Privatunterricht. Ja. Weil ich so auch für mich das Gefühl habe, weil ich will das noch, ich will da noch zugehören.
Ja.
Und habe sogar auch, ich weiß nicht mehr, so nach 2 Jahren habe ich ein großes Vorsingen gehabt für Joseph in Essen.
Mhm. Für das Musical.
Genau, als Joseph, und bin da auch, hatte einige Callbacks und hätte das geklappt, es hat nicht geklappt.
Ja.
Hätte ich bei Gute Zeiten aufgehört.
Wirklich?
Ja.
Hattest du so Jahresverträge, wo du hättest
kündigen können? Genau, das geht immer nach Staffel. Eine Staffel ist immer so 11 Monate.
Ja. Hättest du aufgehört für die Bühne?
Das hätte ich gemacht, aber es sollte nicht sein. Ja. Und dann gab es ja also auch immer neue Geschichten. Und klar, dann wurden wir immer bekannter.
Mhm.
Dann gab es ja so einen richtigen Hype.
Also, warst du noch quasi relativ am Anfang der Serie drin?
Ja, ja, ja. Also nach so 1,5 Jahren.
So früh?
Also 92 fingen die an und ich bin so 94 dazu gekommen.
Ah, okay. Ja, das war mir gar nicht
klar. Und dann ging das da auch richtig durch die Decke.
Ja.
Und,
war enorm erfolgreich.
Ja, und auch das musste man erstmal so verkraften irgendwie.
Ja.
Und,
stimmt, wie war das, Raphael? Das interessiert mich mal. Also du bist ja dann quasi berühmt geworden, so eine Fernsehbekanntschaft gewesen, und wurdest erkannt, bestimmt, auf der Straße oder in der Bar.
Ja, überall.
Und hat das dein Leben verändert, so dein Alltag?
Man muss da erstmal, man wächst da auch rein, aber es, zum Beispiel eine Konsequenz war, dass ich nicht mehr unter meinem Namen gelebt habe. Ich hatte an meiner Klingel immer ein Pseudonym
stehen.
Mhm. Weil auch da gab es am Anfang bei meiner ersten eigenen Wohnung da in Berlin, da stand halt mein Name an der Klingel, standen die Fans dann vor der Tür und haben dann auch den Hausflur beschmiert mit Liebesschwüren und so. Und das war dann ein bisschen bedrohlich.
Ja.
Dann bin ich auch ausgezogen und habe dann unter einem Pseudonym gelebt. Ja, man gewöhnt sich ein bisschen dran.
Ja.
Und das hat auch immer beides. Das ist natürlich irgendwie auch schön.
Mhm.
Und da müssen wir uns auch nichts vormachen.
Mhm.
Dafür machen wir ja auch diesen Beruf. Mhm. Weil das ist ja auch Anerkennung.
Klar, natürlich.
Wie ja gerade gesagt, man braucht Anerkennung.
Ja.
Und gerade wenn man nicht mehr auf der Bühne steht, da ist ja das Schöne, da kriegt man quasi seinen Lohn immer am Ende der Vorstellung. Das hast du ja nicht mehr, wenn du beim Fernsehen bist.
Nee.
Diese unmittelbare Kontakt zum Publikum
ist nicht da. Ja.
Und das ist dann so ein bisschen
über die Fans dann.
Über die Fans.
Ja.
Das artete aber manchmal auch in Hysterie aus.
Ja.
Also es gab auch Momente, wo es wirklich, wo Autogrammstunden abgebrochen werden mussten.
Wirklich?
Ja. Wo wir nur mit Security und so.
Wahnsinn. Ja, ja.
Oder wenn ich bei meiner Mutter in Dortmund war, die hatte so eine Erdgeschosswohnung. Das sprach sich dann wie ein Lauffeuer rum.
Dass du jetzt in der Stadt
und da
bist.
Mussten, konnten wir nur im Sommer bei runtergelassenen Rollläden
sitzen.
Auf der anderen Seite hat sie dann, war sie ja bekannt, sie war die Mutter von Raphael Schneider, von Andi Lehmann.
Ja.
Und na, sie hat dann immer stolz Autogramme verteilt.
Wirklich?
Und kriegte dann an der Fleischtheke immer das beste Stück Fleisch und so. Und also man hat auch viele Privilegien.
Privilegien einfach, ne?
Also deswegen, das muss man immer von zwei Seiten sehen.
Ja,
ne?
Ja. Und hättest du dir gewünscht in der Zeit eine mentale Begleitung?
Jemand, auf jeden Fall.
Ja,
auf jeden Fall.
Und wie man damit umgeht.
Das
so.
War leider nicht gegeben.
Ja.
Und was sicherlich auch irgendwie dann doch wieder gut war, da habe ich neulich noch mit meiner lieben Kollegin Rea Harder-Fennewald gesprochen, die ja meine Filmpartnerin war, die ich auch ab und an hier in Hamburg auf Premieren treffe.
Ja, schön.
was für ein Glück das war, dass zu unserer Zeit es noch keine Smartphones gab.
Ja.
Wir waren zwar unter Beobachtung, aber man konnte nicht uns
die ganze Zeit
fotografieren und da wurde was hochgeladen ja. oder so. Ne?
Ja.
Also,
du hattest immer noch Autogrammkarten dabei.
Ich hatte Autogrammkarten dabei, ja, ja, klar.
Ja, ja, ja,
klar.
Natürlich.
Man gab Autogramme, man hat auch Fotos gemacht.
Ja.
Mit Fans.
Mit
Fotoapparat. Genau, dann wurden einem die Fotos zugeschickt oder
ja, ja.
so.
Ja.
Ja, ja, es war schon eine wilde Zeit.
Ja, das ist interessant. Ich arbeite ja auch als Mentorin und begleite Leute so in ihren Karrieren oder bei so Prozessen und denke, dass jeder, gerade wenn man sowas erlebt, eigentlich an seiner Seite jemanden bräuchte, ne? Der einen erdet, oder? Oder
ja, das haben
habt ihr das gegenseitig dann gemacht oder?
Zum Teil, aber ja. da habe ich das große Glück, dass meine Familie mich da gestützt
ja.
hat.
Ja.
Weil für die waren natürlich auch stolz auf mich.
Klar.
Die haben sich auch gefreut, dass ich mit meinem Beruf Geld verdienen kann.
Ja, natürlich, natürlich.
So.
Ja.
Und aber denen war es und bis heute ist es eher egal, was ich mache. Ich bin immer derselbe für sie.
Ja.
Sie leiden dann höchstens auch, also sie leiden und freuen sich mit mir.
Ja,
je
schön.
Nachdem, ne, wenn mein Job nicht klappt oder wenn ich einen tollen Job habe, dann freuen sie sich und sie freuen sich auch schon alle auf diesen Podcast.
Ja, toll. Oh, schön.
Und
ja.
auch meine Freunde. Ich habe sehr, sehr viele Freunde. Ich habe noch aus dem Kindergarten Freundinnen, aus der Schulzeit.
Mhm.
Und die nichts mit diesem Beruf zu tun haben.
Das ist wichtig.
Die es manchmal nicht verstehen.
Ja, klar.
Denen ich es dann so erklären muss.
Ja.
Die mich für dieses Art Leben bedauern und bewundern.
So ist das, beides zugleich. Ne?
Und dafür ist dieser Podcast dann auch ganz gut. Dann kann ich denen den Link schicken.
Ein
bisschen mehr das verstehen.
Ein bisschen mehr darüber verstehen. Und wie kann ich mir das vorstellen, die Arbeit bei so einer Soap? Ich muss, gerade wenn ich mir vorstelle, du hast mit Dieter Seidel gearbeitet, Johnny Johnson, ne? Dieter Seidel, der ja die Kunst als allerhöchstes und so. Und jetzt ist man bei einer Soap und du kommst von der Bühne und erzählst, wie dir das Theater auch immer wieder gefehlt hat. Wie war das dann? Also kann man noch Künstler sein in so einer Produktion oder muss man das wegschieben oder ist man doch trotzdem Künstler oder wie ist das? Erzähl mal ein bisschen.
Also auf jeden Fall. Also zum einen, ich hatte auch da das Glück, von Anfang an mit richtig tollen Regisseuren zu arbeiten, die auch, das war ja auch die Nachwendezeit.
Mhm.
Es waren sehr, sehr viele sehr gute Regisseure aus der ehemaligen DDR. Mhm. Die natürlich auch, es brach ja auch viel zusammen, die dann erstmal Jobs suchen mussten, die da Arthouse-Filme gemacht haben, richtige große Kunstproduktionen oder auch vom Theater kamen, weil da war es, glaube ich, noch viel häufiger, dass sowohl Film und Theater gemacht wurde als Regisseur.
Mhm.
Und da hat mir einer, Wolfgang Münstermann, wirklich von gleich mit auf den Weg gegeben, lass dich nicht beirren. Kreiere du deine Rolle, weil du hast ja, es ist zwar ein bestimmter Stab an Regisseurinnen, Regisseuren und Regisseurinnen, aber es sind sehr viele, weil ja sehr viel gedreht wird.
Ja, ja.
Und jeder hat andere Ideen und so. Und du sagst, du musst deine Figur kreieren.
Mhm.
Und dann kannst du die
die
Nuancen noch von den Kollegen formen lassen. Das hat mir wirklich sehr geholfen.
Mhm.
Was allerdings war, da ich von der Bühne kam, war ich natürlich viel zu laut, viel zu präsent. Aber auch da hatte ich eine tolle Sprechlehrerin.
Ah,
also wir hatten da einen Coach und sie war auch, also sie war in erster Linie schon dafür da, uns mit uns die Rollen zu arbeiten, die Texte zu lernen.
Mhm.
Es war irre viel Text. Und tatsächlich war es auswendig gelernt. Wir hatten keinen Teleprompter oder so Tafeln.
Gibt es das sonst?
Nein, das wurde ja immer, das weiß ich nicht.
Also
kann sein, das
sozusagen.
Sieht man doch immer in so amerikanischen Filmen.
Ja, 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 ja.
Nein, aber bei uns gab es das nicht. Weiß ich, ob es das gibt. Wir hatten es nicht.
Ja.
Da wurde sogar sehr penibel darauf geachtet, dass die Texte stimmen.
Mhm.
Man wurde auch manchmal ermahnt. Es
wurde
richtig so Strichliste gemacht, wie wenn man mal eine Abweichung hatte vom Text. Und die Henriette Gonnermann, auch eine tolle Schauspielerin, die hat wirklich hart mit mir gearbeitet, dass ich so ein bisschen natürlicher spreche wieder.
Ja.
Natürlich
sprechen. Natürlich sprechen, das passt ja gut zu meiner Arbeit, ja.
Und genau, ich hatte ja vorher bis auf diesen Schulungsfilm für die Bundeswehr keine Filmerfahrung. Und ich kann nur sagen, es ist die beste Schule gewesen. Ich habe so viel gelernt.
Das glaube ich, ja.
Und dadurch, dass wir im hauptsächlich damals, heute ist es glaube ich ein bisschen anders, im Studio gedreht haben, mhm. in richtigen Kulissen, mhm. also wie eine kleine Bühne
ja.
mit drei Kameras.
Ja.
Also es wurde auch jede Szene durchgespielt.
Aha.
Es hatte es schon was von Theater.
Ja, klar.
Also
ja.
Das habe ich eigentlich erst später erlebt, als ich dann andere Filmproduktionen ja. gemacht habe, dass dann abgesetzt wird,
ja.
dass
wiederholt wird.
Satz für Satz manchmal ja. aus der Einstellung und so weiter,
ja.
wo es dann ja so zusammengeschnipselt wird.
Das war bei euch gar nicht.
Gar nicht, nein. Natürlich konnte man dort auch Sachen wiederholen.
Ja.
Und da kam mir das Theater auch zugute. Wissen, ja. sagen wir, diese Disziplin.
Ja.
Weil ich habe ja auch so Longrun-Produktionen mhm. gemacht, wo ich jeden Abend gespielt mhm. habe, dass da natürlich viel gearbeitet wird. Wie man ja, finde ich, ein bisschen herablassend gesagt wird, so Fließbandarbeit. Mhm. Aber wenn wir doch mal ehrlich sind, am Fließband entstehen auch viele wunderschöne Dinge.
Ja klar, natürlich.
So.
Und viel Output, ja klar.
Und das hat mich auch immer geärgert, dass dann so Äpfel mit Birnen verglichen werden.
Ja.
Weil für die Menge, die wir da produziert haben, in der Kürze der Zeit,
ja.
sind wirklich schöne Sachen bei rausgekommen.
Ja, toll. Toll.
Natürlich kann man nicht das machen wie bei einer anderen Produktion, wo
ja.
du Zeit hast, wo du
ja.
noch mehr ausleuchten konntest und.
Ja.
Und auch diese Serie ist ja auch im Laufe der Zeit, hat sich ja immer weiterentwickelt.
Mhm.
Und ich habe mit ganz, ganz, ganz tollen Kollegen, Kolleginnen gearbeitet.
Mhm. Ja.
Ich weiß noch, dass eine Begegnung... ein großartiger Schauspieler, vom der auch am Deutsch am Schauspielhaus in Dortmund gearbeitet
mhm.
hat, der dann da eine kleine Rolle hatte.
Mhm.
So.
Ja. Hast du mit Wolfgang Barrow auch gedreht?
Ja, klar,
ja,
klar, sehr, sehr, sehr lange.
Wirklich toll.
Ja, klar,
tolle
der ist ja auch immer auch dabei.
Ja.
Und wir haben, das war auch so toll, weil aktuell bin ich ja in der Kinderserie Spotlight zu
ja.
sehen.
Ja.
Und da hat er in den letzten drei Staffeln hat er auch eine kleine Gastrolle
Ach,
gehabt. Ja, ja, ja.
Habt ihr wieder zusammen gespielt?
Da haben wir wieder zusammen
Ach,
gespielt
schön.
Nach ja, 15 Jahren ungefähr,
Toll.
16, 17 Jahren. Und das ist,
und habt
ist,
angeknüpft.
Ja, das ist wie,
ja.
als hätte man gestern miteinander gespielt.
Toll.
Das war, ist ein ganz, ganz, ganz toller, großartiger
ja.
Mensch und toller Schauspieler
ja.
auch, ein großer Komödiant.
Ja, mhm. ja, ja, natürlich.
Weil das ist
Rolle
ja
ist legendär, was
genau,
er spielt.
Genau, ja.
Es ist komödiantisch, total.
Eigentlich ist es komödiantisch, obwohl er der Bösewicht
ja,
ist. Aber das
spielt,
ist ja,
das stimmt.
Das ist fast noch viel, viel schwieriger.
Ja, klar, natürlich. Toll, toll. Ich muss noch mal nachhaken, was du gerade gesagt hast. Du hast das natürliche Sprechen geübt. Wie findest du den Unterschied oder wie stellst du das her? Die Sprache von Bühne und zur Kamera. Ist es Nuscheln? Nein, es ist kein Nuscheln, oder?
Das fragt mich ja die Richtige, ne?
Ja, das fragt die Richtige, aber es interessiert mich mal deine Antwort.
Naja, nun habe ich ja schon länger nicht mehr auf einer Bühne gestanden.
Ja.
Und muss man ja auch sagen, ich habe ja wenig klassisches Theater
mhm.
gespielt. Du hast ja auch beim Musical mittlerweile, du bist ja verstärkt.
Du bist verstärkt, aber trotzdem musst
trotzdem
du
ist es eine andere Präsenz, natürlich
ja.
durch die berühmte Stütze.
Die Stütze, ja.
Ne, die wir ja,
ja.
ausgiebig trainiert haben. Ja, das geht dann irgendwie, ist wie Fahrradfahren, oder?
Das geht dann irgendwie, ja. Und aber fühlt sich der innere Vorgang des Schauspiels anders an oder letztendlich nicht? Kamera und Bühne.
Doch, es ist, man muss auf der Bühne, also hoffentlich sage ich da jetzt nichts Falsches,
ja.
aber man muss schon ein bisschen mehr auf die Tube drücken.
Ja, ne? Ja.
Weil die Kamera, die, klar, du schon allein aufgrund der Entfernung,
ja.
man so sagt, das haben wir doch auch immer, das habe ich, genau da, doch, ich war auch noch mal einmal beim Vorsingen für Die Schöne und das Biest.
Mhm.
Und da hat mich, das war auch ein sehr unangenehmes Vorsingen.
Mhm.
Da hat mich auch der Repetitor oder ein musikalischer Leiter, einer aus dem Musikdepartment, hat mich wirklich so angeschrien, meinte, das muss man auch im dritten Rang hören.
Oh, okay.
Aber nicht nett.
Okay.
Da war ich nicht
ja.
laut genug.
Ja.
So.
Ja, 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 ja.
So, ne? Also
Krass.
Da musst du doch ein
ja.
bisschen mehr Gas geben.
Ja.
Und,
und beim Film ist es anders, kann man kleiner, nuancierter
arbeiten. Genau, das
auch
ist auch
ein,
das ist auch schön. Beides ist schön.
Beides ist schön.
Beides
ne?
ist schön. Und deswegen ist es natürlich toll, wenn du die Möglichkeit hast, beides zu machen.
Mhm.
was ja in Deutschland leider nicht so oft ist. Gerade nee. So haben wir ja in unserem Vorgespräch auch gesprochen. Ja. Es gibt wenig Musical-DarstellerInnen, die auch, wo wir so viele Tolle haben, ja, viele tolle Kolleginnen, die aber auch eine Fernsehkarriere gemacht haben.
Genau, wie gesagt, Patricia Meden kennt man und bestimmt auch andere, aber wenige. Diese Crossovers sind wenig.
Das ist in Amerika doch ganz anders.
Ja, oder? Da kann ja auch jeder Schauspieler singen in Amerika.
Das stimmt.
Das ist automatisch, dass du das mitlernst. Und
was
hier
hab ich dafür?
Sagen Schauspieler, oh, ich kann nicht singen, ich würde so gerne oder so.
Aber woran liegt das?
Die Ausbildung wahrscheinlich und die Kultur vielleicht auch.
Ja, ja, klar, weil da wird ja schon an der Highschool, gibt diese Musical-Workshops und bei Glee. Und
ja, richtig, ja, wunderbar.
Ne, da lernt man das schon von Anfang an.
Und hier sind die Sparten so getrennt. Die Schauspieler gucken ein bisschen herab immer auf die Musical-Darstellerinnen und Darsteller und das ist schade eigentlich.
Ja, aber
die drehen sind anders als die spielen auf der Bühne und ja.
Aber davon sollte man sich doch nicht beirren lassen.
Nee, auf
oder?
Gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Dann wir Synchronsprecher auch, Synchronsprecherinnen, da wird gesagt, ja, die spielen ja nicht auf der Bühne, die sind nur im Studio. Also es ist. Spielen ist Spielen eigentlich, denke ich immer.
Manchmal,
oder?
Ja, manchmal denke ich mir auch, wenn dann gesagt, naja, man wird in eine Schublade gesteckt.
Ja.
Ja, aber es ist auch schon mal gut, wenn man in irgendeine Schublade passt.
Überhaupt schon wo drin ist.
Ja,
das stimmt.
Oder?
Ja, na selbstverständlich. Ja, das
also,
stimmt.
Man kann es immer von zwei Seiten sehen.
Das stimmt.
Ne? Und
das
man
stimmt.
kann auch nicht alles haben.
Nee, man kann nicht alles haben, man kann nicht alles machen. Unsere Zeit ist
aber auch begrenzt. Ich glaube schon, dass sich das heute echt ein bisschen ändert.
Mhm.
Also das sehe ich zum Beispiel auch, wie dieses... diesen Standesdünkel wegen Soap und guten Zeiten, das hat sich wirklich komplett geändert. Es ist kein Manko mehr, in einer Soap zu sein.
Das stimmt.
Ganz im Gegenteil,
das
weil
stimmt.
auch Regisseure, Produzenten, Caster sehen, wie viel man da auch lernt.
Ja.
Und am
Ein
Ende
Handwerk,
ist es natürlich, ich finde es, es gibt ja viele tolle Kolleginnen, die nie auf einer Schauspielschule waren.
Mhm.
Das ist auch nicht ein Muss. Aber ich im Umkehrschluss denke ich immer, es schadet nicht.
Ja.
So. Ja. Aber am Ende ist es Learning by Doing.
Learning by Doing.
Also das
Erfahrung
kann ich, genau,
sammeln.
Erfahrung.
Das ist so. Erfahrung sammeln, reflektieren, was man macht. Ja, dranbleiben.
Und das, wenn man das Glück hat, tolle Menschen an seiner Seite zu haben, die einen unterstützen.
Ja, das braucht man. So dringend, ne? Hm. Ja, ja.
Wie bist du denn? Darf ich dich auch was fragen?
Ja, natürlich. Klar.
Du hast ja schon gesagt, dass du durch also Johnny Johnson so eine Initialzündung war, aber du hast ja dann auch noch die Seite gewechselt.
Mit dem Unterrichten.
Mit dem Unterrichten. Und bist ja da wirklich in die Fußstapfen deiner Mutter getreten.
Ja.
Manchmal ist es ja eher so, dass man, nee, genau das möchte ich nicht.
Ja.
Und du. Wie kam das, dass du es dann doch...
Das ist auf mich zugekommen, tatsächlich. Ganz früh schon, mit Anfang 20 wurde ich schon gefragt, ob ich wo unterrichten kann. Und dann habe ich ganz früh das immer parallel gemacht. Und dann habe ich meine Kinder bekommen und dann war mir irgendwie klar, ich kann jetzt nicht mehr spielen, ich möchte abends nicht mehr weg sein. Und ich mache dann halt das Unterrichten und das fiel mir aber am Anfang schwer, Raphael, weil ich auch so dieses von der Bühne kommt und verrate ich jetzt meinen Beruf, wenn ich nicht mehr spiele, so ein Gefühl hatte ich schon. Aber das war einfach die Türen, die aufgingen und das, was ich dann mehr und mehr gemacht habe und immer mit mehr Leidenschaft auch über die Zeit. Und dann habe ich auch eine Phase gehabt, wo ich mich habe coachen lassen, als meine Mutter dann krank wurde und ich dann dachte, okay, gehe ich jetzt diesen Weg wirklich so konsequent weiter und mache ich das eigentlich nur wegen ihr, weil ich jetzt von ihr so geprägt bin oder nicht? Und dann habe ich aber in dem Coaching doch für mich festgestellt, nein, das ist mein eigener Weg und das ist eigentlich meine Berufung und passt so gut zu mir eigentlich und auch rückblickend die ganze Zeit schon, dass ich mich immer dafür interessiert habe, wie Stimmen klingen, wie Psychologie dahinter ist, wie sich Menschen entwickeln, wie man mental arbeitet, wie man sich weiterentwickelt. Das hat sich dann so stimmig für mich entwickelt. Ja.
Und wie war das für deine Mutter? Also,
für meine Mutter war das toll. Also, meine Mutter hat so gerne, manchmal haben wir zusammen unterrichtet.
Genau, habt ihr euch da ausgetauscht?
Wir
oder?
Haben uns sehr viel ausgetauscht.
Und sie hat
sehr
dich da auch
viel.
Unterstützt?
Sie hat mich unterstützt, wir haben uns ausgetauscht. Ich habe ihr ganz viel erzählt, von meinen Anfängen so viel mit ihr reflektiert. Und dann hat sie sich oft gewünscht, wenn sie irgendwie einen Workshop wo gegeben hat oder so, dass ich das mit ihr zusammen mache. Und ich habe das nicht verstanden früher. Ich habe gedacht, ja, okay, mache ich halt mit und so. Und jetzt aber, wo ich das so lange mache, kann ich das verstehen, dass man wünscht sich eigentlich jemanden, mit dem man das teilt. Weil dieses Coachen ist so besonders, wenn sich dann Menschen anfangen zu öffnen oder was lernen und dann weiterkommen, dass ich oft denke, das würde ich gerne jetzt jemandem erzählen. So, und ich habe einen Mentor, mit dem ich sehr eng zusammenarbeite, dem erzähle ich manchmal, der versteht das dann auch und das macht mich dann ganz glücklich, weil das so beseelend ist, diese Arbeit. Und jetzt verstehe ich im Nachhinein, warum meine Mutter mich immer so gerne dabei haben wollte, weil sie das auch dann so mit mir teilen konnte.
Ja klar,
weil
du gibst unheimlich viel und du musst es dann auch wieder reflektieren. Das ist dann schön, wenn man das reflektiert.
Ja, reflektieren und man kriegt so viel zurück und das ist, ich fühle mich manchmal wie high, wenn ich gecoacht habe, so happy, weil mir das so eine Freude macht. Und das kann jemand, der das nicht macht, der kann das nicht verstehen. Da kann ich das gar nicht so teilen. Aber so deswegen verstehe ich das im Nachhinein. Sie hat gern mit mir zusammengearbeitet. Ich habe mich manchmal, weiß ich nicht, fühlte mich so ein bisschen klein neben ihr, weil sie so eine starke Persönlichkeit hatte. Und dann dachte ich immer, okay, wer bin jetzt ich? Ich bin halt die Tochter. Und dann musste ich mich auch so rausarbeiten.
Ja, aber ich glaube, das hast du aber ganz, ganz gut geschafft.
Das habe ich geschafft, ja.
Aber das ist auch mutig und da kannst du stolz drauf sein, dass du da wirklich, weil es sind, wie man immer sagt, diese Fußstapfen und die sind sehr groß gewesen.
Die sind riesig gewesen. Die sind riesig gewesen und ich habe mich wirklich oft klein gefühlt an ihrer Seite und habe das für mich aber auch bearbeitet oder angeguckt und begriffen, nein, nein, das bin ich ja gar nicht. Ich bin auch groß und ich bin ich und sie ist sie und ja, aber da bin ich richtig bewusst durchgegangen, Raphael. Das war nicht leicht für mich.
Nee, das glaube ich. Das hat mich nämlich immer interessiert, weil das ist immer oder kann Fluch und Segen zugleich sein, ne? Wenn man wirklich dann in die Fußstapfen seiner Mütter, Eltern tritt.
Ja. Ja.
Weil man auch dann immer daran gemessen wird.
Ja, klar, natürlich. Aber und ja, sie auch mein großes Vorbild war in ihrer Arbeit, wie sie gearbeitet hat. Und eine starke Persönlichkeit. Mein Vater war auch eine sehr starke Persönlichkeit. Ich habe so zwei starke Eltern und habe mich erst ein bisschen schwer getan, wer ich jetzt bin in dem Konstrukt. Und jetzt stehe ich zu mir, dass ich auch stark bin und dass ich irgendwie das Produkt der beiden und doch mein eigener Mensch bin. So.
Aber das ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen.
Dankeschön.
Also wenn ich in Hamburg wäre, würde ich mich auch von dir coachen lassen.
Oh, dankeschön. Oh,
wer weiß,
das wäre mir eine Ehre.
Was alles noch so kommt. Ne?
Was alles noch so kommt. Erzähl mal von deinem aktuellen Projekt, dem Mathe-Meier. Du hast mir vorher gesagt, dass es lustig ist, dass du ausgerechnet einen Mathe-Lehrer spielst.
Ja, insofern ist es wirklich lustig, weil ich ausgerechnet Mathe war das schlimmste Fach.
Okay.
Ich habe überhaupt keine, also da, ich weiß nicht, gibt es so, glaube ich, wie so eine Legasthenie für Zahlen oder sowas?
Ja.
Ich kriege richtig Kopfschmerzen.
Wirklich?
Ja.
Okay.
Ich kann das einfach nicht oder will es nicht oder
willst
was auch
immer.
Das war immer mit Ach und Krach, habe ich auch immer die Versetzung geschafft mit Nachhilfe, weil ich dann von der 5 runter auf eine 4 oder. Und also Mathe war immer ein Graus und dann kam diese Anfrage für diese Rolle. Ein Mathelehrer.
Ein Mathelehrer.
Das fand ich wirklich lustig, dass ausgerechnet ich jetzt dann einen Mathelehrer spiele. Und was auch besonders lustig ist bei den Dreharbeiten, ich muss dann natürlich schon irgendwie, was auch schön ist, diese Serie spielt ja auch an einer Musicalschule, Musical-Internat, wo die SchülerInnen aber natürlich auch
normale Fächer haben.
Genau, normale Fächer haben und deswegen möchten alle natürlich lieber tanzen und singen, als im Matheunterricht sitzen. Und die Rolle ist auch so ein bisschen nerdy angelegt.
Okay.
Das ist sehr, sehr lustig. Und aber ich muss dann in Szenen natürlich Matheformeln auch vortragen.
Wirklich?
Und
die du hart auswendig
lernen musst. Die ich wirklich hart auswendig lernen muss.
Wie medizinische Fachbegriffe.
Genau, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen länger schon her.
Ja, ja.
Und die Darstellerin der Schülerin sind natürlich noch in diesem Thema.
Ja,
und die lachen sich immer kaputt. Die können das natürlich alles.
Stimmt,
und so. Aber das
gerade
ist,
Hypotenuse und so.
Genau, genau. Das ist sehr, sehr lustig. Und
toll.
Das hat immer sehr viel Spaß gemacht. Und so ist es eigentlich so umgekehrt, dass ich eigentlich der Doofe bin oder der Unwissende. Und die wissen es und ich soll aber das darstellen. Und das ist ja das Schöne an unserem Beruf.
Das ist das Tolle.
Das ist jetzt meine Versöhnung mit der Mathematik.
Ja, auch das kann dann passieren dadurch. So. Das ist schön. Sag mal, Raphael, und coachst du eigentlich auch?
Jein.
Ja.
Also das wollte ich nämlich gerade noch sagen, was ich so toll finde, dass du das machst und dass du man hat ja eine unglaubliche Verantwortung auch. Mhm. Ne?
Ja.
Nochmal zu diesem Thema, wie gebe ich ein Feedback
ja.
und wie gebe ich ein, die Balance zwischen einer Kritik,
ja.
aber auch einem positiven,
ja.
Ja. jemanden aufzubauen und trotzdem zu verbessern oder
ja.
so. Und ich, boah, das traue ich mir ehrlich gesagt gar nicht so zu, also diese mhm. Verantwortung zu übernehmen.
Mhm.
Ich habe allerdings, arbeite schon auch als Coach für Laien,
mhm.
Habe an verschiedenen Sets gearbeitet und für Scripted Reality.
Mhm.
Lenzen übernimmt,
mhm.
Mit Ingo Lenzen, diesem mhm. Anwalt mit diesem
ja,
lustigen
mit
Schnurrbart.
Schnurrbart, stimmt.
Genau,
ja.
oder Anwält im Einsatz,
mhm.
das sind diese Gerichtsshows.
Mhm.
Und da habe ich dann, oder coache ich die Laiendarsteller. Das sind größtenteils Laiendarsteller, nicht nur.
Mhm.
Und gehe mit denen auch, das sind ja schon auch richtige Drehbücher, richtige
ja,
Geschichten, richtige
richtig
Plots.
Durch.
Wir gehen das durch und auch so ein paar Grundlagen. Also da geht es viel auch um Technik. Ne?
Mhm.
Wie öffne ich mich vor der Kamera, dass mhm. ich auch gesehen werde
mhm.
und so. Ne?
Ja, und, ja. Und was ist so das Wichtigste, was du denen mitgibst?
Ja, vor allen Dingen die Position, also wie sie sich wirklich präsentieren.
Mhm.
Also, dass man gesehen wird, ne? Dass man sich aufdreht.
Wie man zur
genau.
Kamera steht.
Wie man zur Kamera
ja.
steht, da achte ich dann auch drauf. Natürlich gehe ich den Text durch. Dass sie auch verständlich sind. Manchmal natürlich
ja.
schon auch ein paar Sprechübungen oder
ja.
so, wenn es total unverständlich ist.
Ja.
Oder dass man auch, auch vielleicht mal einen Text mundgerecht zurechtlegt.
Mhm.
Es ist in dem Genre fast manchmal eher, geht es fast eher in die Regieassistenz.
Mhm.
So, dass man auch
ja.
aufpasst, dass die Inhalte stimmen und so weiter
ja.
und so fort. Ne?
Ja, ja.
Oder auch ein bisschen auch ein Mental Coach.
Ja, dass sie,
sie unterstützt, weil sie auch aufgeregt
natürlich
sind.
Natürlich sind die aufgeregt, klar.
Und
ja.
unsicher. Also da gibt es auch solche und solche, welche, die vor Selbstbewusstsein strotzen. Und die dann auf einmal doch Angst vor der eigenen Courage
ja.
haben. So wie bei uns SchauspielerInnen
ja,
auch.
Ja, natürlich.
So,
wenn es plötzlich
auch da,
ernst wird.
Ja
und, ja,
und da ist auch jeder Tag anders.
Ja, richtig.
Und so. Das macht auch sehr, sehr viel Spaß. Also,
ja, schön.
Mh.
Schön. Und du hast vorhin erzählt, dass du lange Gesangsunterricht genommen hast auch. Und wie ist jetzt heute so dein Verhältnis zu deiner Stimme? Also ich weiß nicht, wie war das früher? Hast du eine gute Beziehung zu deiner Stimme gehabt, als du auf der Stage warst oder dann im Job?
Also es ist für mich immer noch komisch, mich selber zu hören.
Tatsächlich, ja.
Ist, ich weiß, wie ist es für dich wahrscheinlich nicht mehr, ne?
Nee, nicht mehr. Ich freue mich, wenn ich mich selber höre. Ich habe da einen großen Genuss.
Ja, wie schön.
Tatsächlich.
Wie schön.
Ja.
Also ich im Moment nehme ich keinen Gesangsunterricht,
ja.
aber ich möchte so gern mal wieder.
Ja.
Möchte so gern mal wieder. Und das ist sicherlich auch, es ist jetzt mein dritter Podcast.
Ja.
Aller guten Dinge sind drei.
Ja.
Und man gewöhnt sich dann da auch dran.
Man gewöhnt sich dran,
ja.
ne?
Aber
ja.
ich finde es immer noch ein und es gehört natürlich dazu, sich selber auch anzugucken.
Mhm.
Gerade wenn man im Fernsehbereich
ja.
arbeitet vor der Kamera, da hat man ja auch noch eher die Chance, sich zu sehen.
Ja.
Oder auch durch diese ganzen Castings, jetzt
ja.
E-Castings,
stimmt.
die man selber aufnimmt.
Mhm.
Das hat auch immer so zwei Seiten,
mhm.
dass man sich dann sieht,
mhm.
was vielleicht doch immer noch befremdlich ist.
Mhm.
Aber
immer
man,
noch.
Ja, manchmal schon.
Ja, interessant.
Aber es ist, ich würde lügen, wenn ich nicht auch sagen würde, es gefällt mir.
Gut, super.
Also das wäre ja furchtbar,
ja.
sonst könnte ich diesen Job nicht ausüben.
Ja.
Aber ich habe jetzt neulich, also ich habe in drei wunderbaren Hochschulproduktionen gedreht,
mhm.
wo ich immer sehr skurrile Rollen spiele. Das
mhm.
ist dann auch schön bei diesen Produktionen.
Mhm.
Für die Fachhochschule in Dortmund, in meiner Heimat,
mhm.
die eine tolle Filmabteilung haben. Aber da habe ich gerade das Showreel zugeschickt bekommen von meinen Szenen. Ich erkenne mich überhaupt nicht.
Wirklich?
Ja, weil die Rolle so skurril
toll.
Ist. Ich spiele einen ganz fiesen Bademeister mit so zurückgegelten Haaren.
Aha.
Und
cool.
Und denk so, wow, irgendwie gefällt es mir.
Ja.
Und das ist ja das Tolle, dass wir so in Rollen schlüpfen.
Ja.
Aber ja, also das erinnert mich dann fast so ein bisschen an Theater, weil da sind ja ganz
ja.
oft die Rollen
ja.
so skurril,
ja.
wie ich auch gespielt habe.
Und prägnant.
Prägnant.
Ja.
Und es ist schön.
Das
also,
ist schön, ja.
Oder jetzt habe ich in einer österreichischen Produktion von einem jungen Filmemacher habe ich einen Frauenmörder gespielt.
Okay.
In den 70ern.
Ja.
Das ist so heftig, dass ich das kaum angucken kann.
Tatsächlich, obwohl du weißt, du bist
das. Ja klar, und das ist Film und so.
Und Fake und alles. Fake.
Ja. Ja, das ist heftig.
Ja, cool.
Wir haben da jetzt im April demnächst die Premiere in München. Und ich,
kannst du nicht hingucken. Augen schließen bei den schlimmen Szenen. Ja, ja toll.
Aber das ist halt...
Der Zauber des Theaters und des Spiels.
Genau, dass wir die Dinge ausleben können und diese verschiedenen Dinge leben können.
Ja.
Ich erinnere mich noch, dass Dr. Antlitz hat mal gesagt, der ja auch Mediziner war, der ja auch Arzt war.
Ja, ja.
Er hat mal gesagt... Wenn ihr nicht hier wäret, also auf der Schauspielschule, wärt ihr in der Psychiatrie.
Ja.
Ja, also ich meine,
ja.
Weil wir doch die Chance haben, auch Dinge zu leben, zu spielen, auszuleben, in Abgründe zu tauchen, Schmerz, Freude.
Ja.
Ne? Also,
uns mit Gefühlen auseinanderzusetzen, die man sonst wegdrückt.
Also weil es, und ich habe manchmal gedacht, der spinnt ja irgendwie, aber im rückblickend, wie du ja auch sagst, es ist nicht nur Sprecherziehung, nicht Schauspielunterricht, es ist Mentoring, es ist hat auch was Therapeutisches.
Ja.
Da wird natürlich auch ganz, ganz viel aufgerissen.
Ja.
Und das, jetzt komme ich nochmal zu der Verantwortung.
Ja.
Und dann muss man in der Lage sein, als Coach, als Schauspiellehrer, das auch aufzufangen.
Ja, ja, das zu halten, den Rahmen. Ich muss kurz mein Handy holen, ich bin gleich wieder da. So, ich muss mal ein Zitat vorlesen von Tina Packer. Das ist die Gründerin von Shakespeare & Company. Und die hat Folgendes gesagt. Schauspieler auszubilden bedeutet, Menschen beizubringen, gegen ihre Neigung, die Wahrheit zu verleugnen, anzugehen. Nicht nur, indem sie so tiefe Gefühle zulassen, sondern auch, indem sie diese Gefühle in jedem Augenblick ihrem Publikum vermitteln und so auch ihm die Möglichkeit geben, diese Gefühle an sich heranzulassen, statt sich ihnen zu verschließen.
Toll.
Toll, oder?
Mhm.
Das ist das, wovon wir gerade gesprochen haben, dass wir Schauspielerinnen und Schauspieler diese Gefühle fühlen, bereit sind zu fühlen und dadurch dem Publikum die Chance geben, das auch zu fühlen. Und das habt ihr bei Johnny Johnson gemacht.
Ja, und uns zu öffnen, aber sich dabei auch zu schützen.
Ja.
Und was ich, natürlich fragt man sich mal, was macht denn einen guten Schauspieler, Schauspielerin aus? Also, und ich finde, da gibt es 1000 Möglichkeiten und Abhandlungen drüber.
Mhm.
Und das beste Beispiel jetzt ist für mich Sandra Hüller, weil sie so wunderbar uneitel ist.
Ja.
Ja. Und das ist so großartig, weil eigentlich widerspricht es das unserem Naturell.
Ja.
Ja, auch, weil wir sind ja eitel und Eitelkeit muss auch, ist auch ein Schutz und kann auch gut sein.
Ja.
Und diesen Panzer zu sprengen, und das, deswegen ist sie jetzt
so erfolgreich.
Zu Recht so erfolgreich und toll.
Ja. Ja.
Und da kann man sich nur eine Scheibe dran von abschneiden.
Ja, Panzer zu sprengen ist ein tolles Bild. Ja, das ist so toll, Raphael. Was für ein schönes Gespräch mit dir.
Ja, du hast mich in eine Zeitmaschine zurückversetzt.
Ja, toll, toll.
Ich fühle mich wieder wie 20.
Ah, das
danke.
Ist gut. Das ist sehr gut. Das ist ein guter Effekt.
Total.
Ja. Ich habe eine Frage zum Schluss, die ich immer gerne meinen Gästen stelle. Wofür möchtest du gerne deine Stimme erheben? In dieser Welt?
Oh,
große Frage.
Ja, das
ich
ist
weiß,
wirklich eine große. Große, große Frage. Ich hatte das schon mal bei einem Podcast.
Ja.
Und ich zitiere das jetzt nochmal.
Ja, gerne.
Weil das wirklich, meine Mutter war eine so weise, kluge Frau.
Ja.
Und hat immer für alles auch so einen klugen Ratschlag gehabt. Mhm. Aber sie hat wirklich, das hat sie so mir mit auf den Weg gegeben. Und das gelingt mir leider auch nicht immer. Aber sie hat gesagt, wir müssen gucken, dass wir unsere kleine Welt in Ordnung halten, dass wir nett zu den Menschen sind in unserer unmittelbaren Umgebung, zu deinen Freunden, zu der Familie, bevor wir versuchen, die ganze Welt zu retten.
Mhm.
Und da ist so viel Wahres dran.
Ja.
So, natürlich, es passieren gerade so viele schreckliche Dinge und mir gelingt es auch nicht immer, zu allen nett zu sein.
Ja.
Aber vielleicht ist das so...
Ja.
Was wir uns auch auf die Fahne schreiben können, erstmal in unserem Umfeld nett oder zumindest respektvoll miteinander umzugehen.
Das ist sehr schön.
Dafür erhebe ich meine Stimme.
Toll, ganz schön. Raphael, ich danke dir so sehr für das Gespräch.
Ich danke dir, Eva. War ganz, ganz toll.
War ganz schön, fand ich auch. Und ich danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen an Raphael oder mich habt, findet ihr unsere Kontaktdaten in den Shownotes. Und wenn ich euch begleiten darf beim Finden eurer Stimme, beim Erarbeiten eurer Rollen und eurer Auftritte, dann meldet euch gerne bei mir. Ich freue mich auf euch. Und denkt immer daran, love your voice, denn deine Stimme, das bist du. Eure Eva.
Das war Natürlich Sprechen. Dein Podcast rund um Stimme, Sprechen und Personality mit Eva Weißmann.